Wir haben gerade ein Gebet gesungen. Ich hoffe, dass du vom Herzen das dem Herrn gebetet hast. Und wenn wir etwas bitten in seinem Namen, dann hört er das. Wir haben seine Worte, seine Verheißungen gebetet im Gesang. Und der Herr hört das. Was für ein schöner Klang muss es Gott sein, wenn er im Herzen sieht, wie gemeinsam, wie einem Herz zusammen zu dem Herrn kommt und sagt, Herr, gib mir diese Stille, gib mir diese Ruhe in meinem Herzen, dass wir das von ihm bekommen. Ich möchte uns einfach aufmerksam machen von einer Sache, die ich vergessen hatte, und zwar in Erlangen gibt es diese Woche dann von Markus Bietz in Vortragsreihe. Wir kennen ihn, wir sind Fans von ihm, als Bruder, als Redner, und er hat am Donnerstag ist das Thema, was wir auch gehabt hatten, kommt der Mensch Version 2.0, Freitag dann die Entstehung der Naturwissenschaften, am Samstag Evolution oder Degeneration, Fragezeichen, und am Sonntag, wie wir auch hatten, das Wunder der Schmetterlinge. Dann können wir für unsere Geschwister ein Gebet sein, für die Vortragsreihe. Könnt ihr auch die Gelegenheit nutzen, wenn du einen ungläubigen Freund hast, Bekannte hast, mitzunehmen dort bei der Veranstaltung, dass sie dann Jesus und die Wahrheit über diesen in Bezug auf diesen verschiedenen Themen zu erfahren. Ich möchte heute Morgen wieder Galater in den fünften Kapitel aufschlagen. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte anfangen. Und zwar von sechs Tieren, sechs Elefanten. Diese sechs Elefanten waren in Nordost-Thailand gefunden, in einem Schlammloch gefasst. Sie kamen nicht raus. Dem rutschigen Weg war es einfach zu rutschig, kamen sie nicht raus und haben den Parkförstern dann ihnen retten müssen. Danke. Sechs Elefanten befreit. Heute möchten wir in Galater 5 wieder sehen, wie Paulus jetzt zu dem Punkt kommt, zu dem Hauptpunkt von dem Galaterbrief und von der Freiheit auch redet. Weil wir Menschen auch in Gebundenheit geboren sind. Und im Galaterbrief hatte er uns und wollte er zu diesem Punkt bringen, die Freiheit, die wir in Jesus Christus haben. Und deswegen sagt er in Kapitel 5 und Vers 1 diesem Satz, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Christus hat uns frei gemacht. Nun, das ist ein schöner Satz, er bringt der ganze Lehrteil von diesem Brief zusammen zu einem Punkt. Aber wir müssen wirklich dann verstehen, was meint er im Zusammenhang? So möchte ich ein bisschen nachholen, möchte ich auch übrigens unsere Gäste begrüßen. Schön, dass ihr da seid und liebe Grüße auch an eure Gemeinde in Hersbruck und freuen uns, dass ihr unter uns seid und andere Gäste auch. Aber im Galaterbrief für unsere Gäste, aber auch für uns, weil wir Wiederholung immer wieder brauchen, ich auch. Galaterbrief ist ein Brief, den Paulus zu einer Gruppe von Gemeinden geschrieben hat, weil sie in ein großes Problem waren. Er sagt ihnen, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Sklaverei? Es gab Sklaverei in der römischen Welt, aber was von Sklaverei redet er hier? Er spricht hier von Freiheit und von Sklaverei. Wovon sind wir befreit, wenn er von Freiheit redet? Und was für eine Sklaverei meinte er? Die Antwort finden wir in Johannes und Kapitel 8 und Vers 34, wo er sagte, wahrlich, ich sage euch, Jesus sagte, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Wir sind alle Sklaven, geboren als Sklaven unter der Sünde. Wenn du ein Sklave bist, hast du keine Rechte für dich. Du musst machen, was der Herr dir sagt, was der Sklavenhändler dir sagt. Du bist Leibknecht. Wenn er sagt, tu das, dann machst du das. Wenn er sagt, schlag den anderen Sklaven, musst du das machen. Wenn er sagt, tu diese schwierige Arbeit, musst du das machen. So sagt Jesus, wir sind Sklaven, als Sklaven der Sünde geboren. Nun lass uns ein Beispiel betrachten oder eine andere Stelle, und zwar in Römer Kapitel 6. Wir sind als Sklaven geboren. Und bevor wir das lesen, möchte ich auch eine kurze Geschichte erzählen von einem Nat Turner. Der Nat Turner Rebellion oder der Southampton Aufstand ist in Southampton, Virginia geschehen. Und zwar, es gab, wie wir wissen, in Amerika die Sklaverei in dem 19. Jahrhundert. Es waren grausame Gebräuche, die wirklich lang erduldet wurde, auch unter Christen. Und in diesem Fall haben diese Sklaven, die unter der Sklaverei waren, gedacht, wir wollten die Freiheit haben. Jeder Sklave will frei sein. Und so hat der Nat Turner, der ein intelligenter Sklave war, der früh gelernt hat zu lesen und zu schreiben, er war auch tief religiös, hat gedacht, ich will die Freiheit für mein Volk haben, für den Schwarzamerikaner. Er hat auch angeblich Visionen gehabt, die er interpretiert hatten als eine Botschaft, dass er berufen wurde von Gott, die Sklaven zu befreien, was auch immer das bedeuten sollte. Im Februar 1831 gab es ein Sonnenfinsternis am 12. Februar. Und er hat das genommen als Bestätigung, dass er diesen Aufruhr, diesen Aufstand anstiften sollte. So, aus dem Grund hat er Waffen gesammelt, hat 70 anderen Sklaven gerufen und zusammengebracht gemeinsam mit Pferden und haben dann einem Haus zum nächsten Menschen getötet, weisen Menschen. Sind insgesamt 55 bis 61 getötet. Die meisten davon, 55 davon waren Waisen. Innerhalb einiger Tage war der Aufstand von der Armee unterdrückt und mehr als 170 Sklaven und Schwarzen wurden getötet, die meisten durch den ungezügelten Pöbel. Man liest das und denkt, unvorstellbar ist eine Gesellschaft, das bis geschehen konnte. Aber diese Geschichte sagt uns eines unter anderem. Obwohl unsere Herzen Mitleid haben für diesen Sklaven, haben sie das mit eigenem Faust genommen und gesagt, wir werden die Freiheit durch Gewalt dann erwerben. Beide Seiten waren falsch. So, wir sehen hier eine fleischliche Methode, die versucht hatten, die Freiheit zu bekommen. Dadurch werden wir frei. Aber selbst wenn man Recht hat und in Unrecht lebt, wird die fleischliche Methode immer den falschen Weg gehen. Und so war es auch für diesen Gläubigen, dass es Menschen gekommen sind, die der Gemeinde zugestoßen sind, und sie haben folgende Nachricht gebracht aus Jerusalem. Dass diese, die waren nicht Juden, sie waren meistens Heiden in der Gemeinde, dass diese sich beschneiden müssen, die Beschneidung machen, beschneiden lassen müssen, um wirklich gerettet zu werden. Apostelgeschichte 15, Vers 1 gibt uns, was genau diese Botschaft war. Und stell dir vor, kommen gute, fromme Menschen und sie bringen diese Botschaft, um gerettet zu werden, musst du dich beschneiden lassen. Nun, wir sagen, das ist ja doof. Natürlich soll man das nicht machen. Okay. Das ist klar für uns. Aber überleg mal, die Gemeinde in Jerusalem war meistens Juden. Und die Juden bis heute praktizieren immer noch die Beschneidung. Das gehört auch zu ihrem Kultur. Selbst die messianischen Juden. Weil das ein Teil ihrer Kultur war. Aber im Hintergrund, im Alten Testament, die Beschneidung war etwas sehr wichtig. Es war ein Symbol, ein leibliches Symbol, dass sie unter Gottes Bund waren, dass sie gesegnet waren, dass sie nicht wie ja, nicht nur Leute waren, aber sondern dass wir unter Gottes Segen waren. Und das war ein Symbol, das jeder Juden hätte machen sollen. Das war unter dem alten Bund. Aber so wichtig wie es war für die in dem alten Bund, jetzt kommt diese neue Situation. Eine Gemeinde wie wir sind lauter Heiden. Die Beschneidung braucht ihr auch. So haben sie gesagt. Das war ein Symbol für diese Rechtfertigung durch den Glauben, dass du sollst das machen. So können wir einerseits verstehen, warum das wichtig geworden ist, obwohl das falsch war. Nun, das ist dann ähnlich, das in der Hand zu nehmen und sagen, okay, du brauchst Rettung, du willst Gottes Heil erfahren, musst du selber das machen. Selber in der Hand nehmen und was machen, damit du gerettet werden kannst. Und ganz ehrlich, das ist genau, was jeder Mensch gern macht. Wenn jemand dir ein kostenloses Geschenk, wenn du in der Kasse in Aldi stehst und jemand kommt und sagt, ich gebe dir etwas kostenlos, du hast jetzt 1.000 € gewonnen. Sagst du, okay, wo ist das Geld? Danke, dann geh nach Hause. Oder kommt erst der Gedanke, etwas Kostenloses zu nehmen? Irgendwie hat man schon ein bisschen ein Gefühl, dass man es nicht machen soll. Weil du das nicht verdient hast. Oder? Kommt diese Bedenken? Bisschen Schuldgefühl. Ich habe nicht was geleistet, damit ich das bekomme. Aber die Bibel sagt, mit dem ewigen Heil ist es genau das. Kostenlos. Ohne Verdienst. Gnade. Gott sagt, ich rette dich und du kannst nichts dafür. Nehm das einfach an. Das heißt, es fordert von uns ein demütiges Herz, das sagt, okay, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Selbst die Beschneidung kann mich nicht retten. Gottes Gesetze, alle Folgen. Ich kann mich selber nicht retten. Ich bin in dem Schlammloch wie diese Elefanten. Und jemand muss mich retten. Deswegen kommt Paulus mit diesem Brief und er sagte, diesem Evangelium, was ihr jetzt glaubt, wer auch immer das bringt, er soll verflucht werden. Weil das bringt den Menschen wieder in den Schlammloch. Das verflucht den Menschen wieder, weil sie versuchen, sich selber zu retten. Und wenn ihr das macht und das vertretet und sagt, das musst du machen, um gerettet zu werden, um ein guter Christ zu werden, musst du dieses oder jenes machen, bist du verflucht. Es ist das eine ist das Gesetz, dass das Fleisch zu folgen, mit meinem Fleisch Gott zu gehorchen. Und die andere Seite, von Gott in seine Verheißungen gerettet zu werden. Das heißt, du glaubst, dass er versprochen hat, dass du Rettung bekommst. Und du glaubst an seine Treue und nicht an dich selbst. Das ist das Evangelium. Und er gibt mehrere Beispiele, Erklärungen, wie das ist. Und er kommt jetzt in Verse davor, wo er sagte, eigentlich der Grund, warum er sagt, wir für diese Freiheit hat Jesus uns frei gemacht. Er sagte, ihr seid Kinder der Freien. Das heißt, wir sind tatsächlich frei. Römer 6, da waren wir. Und Römer 6 und in Vers 6 sagte er, da wir diese kennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir die Sünde nicht mehr dienen. Wir sind Sklave der Sünde, aber es ist möglich, frei von dieser Sklaverei zur Sünde, von der Sklaverei der Sünde zu werden durch Jesus Christus und durch ihn allein. Schauen wir Vers 16. Er sagte, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zu gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Und dann sagt er den Unterschied. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Es gibt zwei Wege. Entweder bist du ein Sklave der Sünde, der lieblos ist, der grausam ist, oder kannst du Sklave oder Diener Jesus Christus sein, auch sein Kind werden. Jemand, der dich liebt, in seine Gnade und seine Güte, der dich leitet und führt bis ins Ewigkeit. Das sind die zwei Wege. So, es ist möglich, frei von diesem zu kommen. Und deswegen sagt er in Römer 8, Vers 1, Römer Kapitel 8, Vers 1, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist tatsächliche Freiheit. Wir sind von Jesus frei geworden. Keine Verdammnis. Du sagst, aber du weißt nicht, was ich getan habe. Du weißt nicht, wie schlimm ich bin. Und du weißt, wie heilig Gott ist. Aber Gott hat umso mehr Gnade. Durch den Glauben, nur das anzunehmen, bist du frei von dem Verdammnis. Glaubst du das? Glaubst du das nicht nur theoretisch, sondern für dich, dass obwohl du und ich die Verdammnis verdient haben, dass du der Verdammnis verdient hast, Jesus an deine Stelle die Verdammnis genommen hat, dann kannst du sagen, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind, in ihm. Es gibt nichts zu tun, um dieses Heil zu erwerben und zu verdienen. Und mit dieser Botschaft dann sagt er in Galater, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Wir sind für diese Freiheit in Jesus berufen. Und es ist tatsächliche Freiheit. Das heißt, egal was ich tue, wenn ich an Jesus Christus geglaubt habe, bin ich in ihm. Nun, das ist sehr radikal. Okay? Und ich werde erklären, was das bedeutet. Aber es ist wirklich so, weil dein Heil liegt nicht in dir und was du getan hast und was du tun wirst, sondern in dem, was Jesus Christus getan hat. Nun, was das bedeutet, in dieser Freiheit zu leben, sagt er in den nächsten Verse, in den nächsten Kapiteln, er wird das auslegen und auspacken. Aber die Tatsache ist, wenn man das hört, denkt man sofort, naja, kann ich leben, wie ich will. Und das ist genau, was Paulus dann in Vers 13 auch antworten wird, weil er sagt in Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, tatsächliche Freiheit. Nur, gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch. Du bist frei, wie diese Elefanten, aber zurück in dem Schlammloch reinzugehen und in dem Fleisch zu leben, das ist nicht dann Freiheit. Du lebst nicht in dieser Freiheit. Aber das kommt erst ab Vers 13. Das ist ein bisschen Vorgeschmack. So ist die Frage, wenn er das sagt, ihr seid frei, zur Freiheit gerufen, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Tatsache ist, wir stehen so wie auf einem Balken, und es ist rutschig und wir können fallen wieder in die Gebundenheit. In diesem Fall spricht er von Gebundenheit mit dem Beispiel von Beschneidung. Weil er sagte, siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Das ist schon ein hartes Wort für diese Leute. Aber er sagte, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann ist Christus, nützt Christus euch nichts. Nun, es war nicht die Beschneidung an sich, weil Paulus gibt die Begründung, warum das so ist mit Beschneidung. Das musste ich beschneiden lassen. Er sagte, denn in Vers 6, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft. Das heißt, ob du dich beschneiden lässt oder nicht, ist eigentlich egal. Sondern der durch Liebe wirksame Glauben. Eine Glaube, der wirkt durch Liebe. Das ist dann die Botschaft. Du bist zur Freiheit gerufen. Steht fest in dieser Freiheit und rutscht nicht wieder in den Schlamm von deinem eigenen Werke und dich darauf zu verlassen, dass du dadurch gerettet wirst. Nun, Paulus war tatsächlich nicht gegen die Beschneidung, aber wir wissen in Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 3, dass er selber seinen Sohn im Glauben, geistlichen Sohn Timotheus, beschneiden lassen hat. Das Problem war nicht das Werk an sich. Das Problem war die Herzenshaltung. Will man denken, dadurch habe ich abgesichert, dass ich gerettet wird. Da werde ich Gott gefallen. Und ein bisschen mehr machen, nur das wirklich abzuschließen. Wir wollen alles abwickeln, gell? Alles, dass alles genau 100%, 110% gemacht wird. Nur sicherheitshalber, falls wir was vergessen haben. So, ja, mach eine Beschneidung auch, nur sicherheitshalber. Okay, das ist dann diese Herzenshaltung, wo Paulus sagt, wenn ihr euch so beschneiden lasst, dann ist Christus euch kein Nutz. Weil du glaubst nicht an Jesus und an seine Gnade. Wenn du glaubst an deine Werke. Das ist wirklich, auch wenn wir Jesus kennen und dies wissen, ist immer wieder unsere Zuneigung, dass wir an uns glauben, dass wir an unsere Werke glauben und nicht an Jesus allein. Und er sagt ein starkes Wort, ihr seid von Christus abgetrennt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das heißt, die Gnade ist nicht dir zur Verfügung, wenn du denkst, das mache ich selber. Es ist entweder Jesus oder deine Werke. Ich persönlich würde das nicht wagen, so stark zu sagen. Aber Paulus bringt es zu diesem Punkt und sagt, du musst entscheiden. Und hier ist dann der Hauptpunkt von der Predigt, wo wir mehr als halbwegs durch sind. Und zwar, lebst du für das, was zählt? Lebst du für das, was zählt? Diese Gemeinde wurde gesagt, leb für etwas, für Beschneidung. Mach das, damit du unter Gottes Segen bist. Und Paulus sagt, es zählt für nichts, wenn du das machst. Zum größeren Sinn von jedem von uns ist die Frage, lebst du für das, was zählt? Denkst du, wenn ich das mache, dann bin ich guter Christ? Es ist alles in Jesus. Natürlich hat Jesus Aufgaben für uns, aber es ist alles in Jesus. Wenn wir beten, es ist in Jesus. Wenn ich sein Wort lese, es ist Jesus, den ich da in den Worten suche. Wenn ich in die Gemeinde komme, ist es der Leib Christi, mit dem ich in Verbindung komme und wo ich dann Anreize bekomme. Und Jesus wirkt durch die Glieder in der Gemeinde, das wir wirken. Es ist alles in ihm. Und es ist nicht diese Werke, die mich retten, sondern die beweisen, dass sie wirklich glauben. Es zeigt, dass ich wirklich glaube. Deswegen spricht er von dem wirkenden Glauben. Lebst du für das, was zählt? Oder lebst du für etwas, die vergänglich ist? Die, wenn du vor Gott stehst, beim Richterstuhl Christi, er sagen wirst, das hat nichts gezählt. Und das war Verschwendung als Christ. Denken wir, wenn ich das mache, wenn ich das habe, dann ist Gott mit mir zufrieden. Oder komme ich mit nur die Wahrheit? Ich habe nur die Hölle verdient. aber Jesus hat alles für mich gemacht. Lebe ich für das, was zählt? Wenn wir für etwas anderes leben, selbst wenn wir denken, wir bestehen auf diese Freiheit, dass dann ich geistlicher bin, weil ich in dieser Freiheit lebe, dann lebe ich nicht für Jesus, sondern lebe ich für die Freiheit. Wenn ich sage, das muss ich tun, um ein bisschen strenger zu leben für den Herrn, dann lebe ich nicht für Jesus, sondern lebe ich, um irgendwie Gott zu gefallen. Und beide sind das gleiche Problem. Gott und seine Gnade sind nicht genug. Seine Gnade ist nicht genug, sondern ich brauche mehr. Die Freiheit finden wir in Jesus persönlich. Das heißt, wir sprechen hier von einer persönlichen Beziehung, eine persönliche Begegnung, und das ändert alles. Wenn wir seinen Segen, seine Verheißungen von Jesus selber abtrennen und sagen, hier sind sein Segen und Jesus ist da, aber er gibt es einfach, und wir vergessen, dass Jesus selber den Segen ist, dann haben wir auch uns von Jesus ein bisschen abgetrennt, haben wir Abstand genommen. Er sagte hier, leb nicht für das, was nicht zählt. Lebe für Jesus. Dass wir nicht von Jesus uns abtrennen. Nun, dann spricht er von dem befreienden Segen, den wir in Jesus haben. Vers 5, er sagte, wir nämlich erwarten durch den Geist, das Glauben, die Hoffnung der Gerechtigkeit. Was haben wir in Jesus, in diesem Glauben allein? Wir haben erstens eine Zukunft. Er sagte, wir haben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Wir haben eine sichere Zukunft. Hast du Angst vor der Zukunft? Was auf dich zukommt? Heute, diese Woche, nächstes Jahr, Wirtschaft, Kriege. Hast du Angst? In Jesus haben wir die Hoffnung der Gerechtigkeit. Die Sicherheit, dass Jesus in mir wirkt und mich nach Hause nimmt bei ihm für alle Ewigkeit. Das ist die Hoffnung. Lebst du für diese Hoffnung? Hast du diese Hoffnung? Deine Hoffnung liegt nicht in deinen persönlichen Bemühungen, dass nur ja, in eine Gemeinde kommst und etwas zu bekommen, ein gutes Gefühl, ein frommes Gefühl. Ja, jetzt bin ich guter Christ, kann ich dann die Woche schaffen. Geschwister, wir kommen, um Jesus zu sehen. Wir kommen, Jesus zu begegnen. Und wenn Jesus nicht hier vorhanden ist oder nicht zu sehen ist, ist dieses Gefühl weg. Innerhalb vielleicht ein, zwei Stunden, vielleicht den nächsten Tag. Ist einfach weg. Es war nur ein Gefühl. Was wir in Jesus haben, ist eine sichere Hoffnung. Und nur, wenn wir zu ihm schauen. Du hast eine Überzeugung, du hast einen Glauben, sagt er in Vers 6. Denn in Christus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glauben. Du hast eine Sicherheit und eine Überzeugung dem, was du glaubst. Du hast auch eine Aufgabe bekommen. Schau in Vers 6, er sagt es, durch Liebe wirksame Glauben. Das heißt, eine Glaube, der wirkt. Du bist nicht gerettet, nur damit du in den Himmel kommst, sondern Gott gibt dir auch Aufgaben, bis du heimkommst. Das ist schön so. Wie sieht es aus, dass wir wirklich an Jesus abhängig sind, dass wir wirklich, dass Jesus in uns wirkt und uns alles ist? Ich gebe euch ein Bild, das wir alle kennen, aber vielleicht nicht erst im Kopf kommt. Denk an Adam im Garten Eden. Ist Adam was? Wenn wir von einer vollkommenen Beziehung mit Gott reden, eine perfekte Einheit mit Gott, hat Adam mit Gott gehabt. Und den ganzen Tag war er für Gott unterwegs. Mit Freude hat er Gottes Gesetz gefolgt und getan. Er war vollkommen in ihm. So sieht es aus, wenn Jesus in uns wohnt und wir ihm alles geben. Wir leben mit Freude für ihn. Und wir haben Aufgaben. So schön. Das Schlimmste, was einem Mensch passieren kann, vielleicht, ist, dass wir nicht mehr einen Sinn haben. Wenn ein Mensch den Sinn, Lebenssinn verliert, dann ist er lebensmüde. Er will nicht leben. Gott hat uns geschaffen, dass wir einen Sinn haben, dass wir etwas zu tun haben, in seiner Kraft, für ihn, in ihm, er in uns. Und das alles, wie Adam gelebt hat, das ist, was das Evangelium dann in uns wirkt, dass wir so in diesem Ebenbild, wie Gott gemeint hat, wiederkommen und für ihn voll und ganz leben wollen. Dieser wirkende Glauben und durch die Liebe, Liebe für Gott und Liebe füreinander. Und darin erfüllen wir das ganze Gesetz, sagt er in Vers 14. Wenn wir Gott mit unserem ganzen Herzen lieben, unseren Nächsten wie uns selbst lieben, dann erfüllen wir sein Wort. Lebst du für das, was zählt? Warum bist du hier? Was ist dein Ziel? Wo gehst du hin mit deinem Leben? Lebst du für etwas weniger wert als Jesus? Lebst du, um mehr Geld zu verdienen? Lebst du, um mehr menschliche Ruhe zu haben? Lebst du, um weltliche Freude zu haben? Lebst du für Essen, Trinken, Zirkusse? Nee, wie in Rom. Also, wo lebst du? Wofür lebst du? Ist Jesus dir wirklich alles? Oder ist es Jesus und die Welt? Jesus und was ich machen möchte. Jesus und das. Und dann ist mein Leben erfüllt. Dass wir voll für ihn leben. Dass er alles ist, Geschwister, wenn wir alle voll mit Jesus und seiner Herrlichkeit sind, dann gibt es Einheit und Wachstum zusammen. Da gibt es, wo wir wie ein Mann zusammenwirken, wie beim Weihnachtsmarkt, wie beim Beten, wie beim Singen, wie beim jedes, was wir machen, weil Jesus unser Alles ist. Wo findest du in deinem geistlichen Profil? Wenn andere sagen, schön gemacht, das war geistlich, das war gut. Oder ist dein Augen voll mit Jesus? Ist er alles, was du sehen kannst? So eine Lehre war Paulus so wichtig, da der nächsten Verse auf die Suche kommt und sagt, wer hat euch was anderes gesagt? Wer hat euch verhindert, dieser Wahrheit zu gehorchen, sagt er in Vers 8, der Wahrheit zu gehorchen. Und er spricht sehr, sehr scharf hier. Mit Worten, die wir, es war überraschend, er sagte zum Schluss, wir sollen sich verschneiden lassen. Das Wort kastrieren. Wenn sie so mit Beschneiden beschäftigt sind, lassen sie es so machen. Weil wir von Jesus abschneiden. Es sagt uns, zeigt uns, wie wichtig die gute Lehre ist. Wahre Lehre von Jesus Christus. Wie es lebensnotwendig ist für die Gemeinde. Und wenn es einfach etwas gesagt wird, was er meint, die Bibel sagt, kommt nur Verwirrung. Wir müssen fest an Gottes Wort halten. Fest an, was Jesus uns gesagt hat. Und nur darin liegt der Segen. Diese Freiheit in Jesus. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Hänge an ihm, harre an ihm, bleib fest in ihm, weil er so gut ist, so gnädig und weil er alles ist und der Einzige, der ich, mich und dich befriedigen kann, freien kann und in seinem Leben führen kann. Er ist die Einzige. Lässt du sein Wort mit dir reden? Hast du ein Problem, wenn dein Gewissen angesprochen wird, dass du in einem Thema falsch liegst, in einem Bereich deinem Leben und in anderen, und wenn der Heilige Geist redet? Weil da findest du mehr Freiheit, wenn du weiter mit ihm so gehst. Aber wenn wir zurückhalten, dann bleiben wir in uns und bleiben wir dann zurück in der Gebundenheit. Die Freiheit liegt in Jesus. Wie er führt, wo er führt, in seinem Wort. Und dass wir, wenn wir lesen, dass wir nicht uns wirklich abnabeln von Jesus und sagen, nein, das kann nicht sein, weil er mich gerade angesprochen hat. Nein, das ist Jesus, wenn er in seinem Wort redet. Und dass wir ehrlich das annehmen, dass wir ihm nachgehen. Lebst du wirklich in dieser Freiheit? Oder lebst du immer wieder nach deinem Fleisch? Nach dem fleischlichen Gesetzlichkeit? Nach dem fleischlichen Freizügigkeit? Oder stehst du nur fest in seiner Freiheit? In dem Person Jesus Christus. Wir wollen beten. Jesus Christus, wir brauchen dich. Ohne dich, was du uns gesagt hast, was du uns geschrieben hast in deinem Wort, leben wir gefangen. Und Herr Jesus, du kennst jedes Herz hier und alles, was wir brauchen. Du kennst jede, wo er, wo sie gefangen bleibt, wo er in dem Schlammloch noch lebt und nicht rauskommt, weil er versucht, nach seinem Fleisch, in seinem Fleisch zu leben. Herr Jesus, lass uns in diesem wirkenden Glauben so leben, dass du wirklich genug bist. Herr, lass uns mit uns selbst ehrlich sein und mit dir, weil du schon unser Herzen kennst. Und dass wir bereit werden, alles für dich abzugeben, weil in dir ist die Freiheit. Lass uns, Herr, Jesus sehen. Jeden Tag. Und dass wir in dieser Tatsache leben. Nicht nur in der Theorie, sondern in der Tat. Und dass du mehr von uns hast. Voll und ganz. Amen.